es kommt jetzt gar nicht unbedingt für mich auch darauf an, das jetzt schon perfekt zu beherrschen, sondern einfach mal das gesehen zu haben, um mich dann konstant anpassen zu können, weißt du? Und dann sozusagen wirklich so, ey, ich habe da jetzt ein paar Stunden mit verbracht, so, ich kenne die Basics und kann mich dann eben, falls ich es mal brauche für ein Video oder was, bin ich sofort drin.
Bei mir sitzt jemand, den ich jetzt seit, ich würde mal sagen, 2 Jahren intensiv mitbegleite, weil wir zusammen arbeiten. Ich ihn aber schon das erste Mal gesehen habe, als er 14 war. Und heute, er ist mein jüngster Podcast-Gast bis jetzt. Bei mir ist Ole Suhr, der Filmemacher.
Hallo Loffi.
Na? Ja, herzlich
Danke
willkommen.
Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Wie fühlst du dich im Bus?
Also ich kenne den Bus ja schon aus einem anderen Setting, als wir nämlich für dich das Intro-Video gefilmt haben. Aber es ist nochmal ganz, ganz anderes, jetzt hier hinter dem Mikrofon zu sitzen.
Ja, was hast du gedacht, als ich dich eingeladen habe gestern?
Ich war so, du rufst mich ja oft aus dem Nichts an. Und ich war schon so, oh ja, was kommt jetzt? Du nur so, ja, willst du morgen in den Podcast kommen? Und dann war ich erstmal so, what? Was soll ich da erzählen? Worüber soll ich da reden? Aber hat mich natürlich gefreut. Das ist mir eine große Ehre.
Ja, es ist so, wir haben vor ein paar Tagen zusammen so einen KI-Workshop gemacht, weil ich seit einem halben Jahr mit dir darüber eigentlich spreche, dass man sich im Film jetzt damit beschäftigen muss. Aber da springen wir mal gleich rein. Vor 2 Wochen war dein Onkel hier zu Gast, Christian, mit dem ich ja auch zusammenarbeite und schon lange zusammengearbeitet habe. Und für die ZuhörerInnen da draußen, das erste Mal wahrgenommen habe ich dich in einem Video, das erste Video, was du selber geschnitten hast, mit 14. Ist richtig, ne?
Ja, genau. Es kommt, glaube ich, plus minus hin. Genau, es war so in dem Dreh, da habe ich zusammen mit meinem Onkel, der jetzt hier auch bei dir im Podcast war, ein Video für sein Format Just People gemacht. Und das war so mein erster Kontakt mit Film, Schnitt, Videoproduktion, genau.
Aber kam nicht vorher noch das Video, wo du im Auto gefahren bist und du das Auto gefahren bist? Das war so das erste Video, was ich damals gesehen habe auf Facebook.
Ja, genau.
Wo du mit 14 den VW-Bus gefahren bist über Feldwege und das erste Mal selber geschnitten hast.
Das
ne?
war witzig, ja, okay, aber das war nämlich an dem gleichen Wochenende. Und zwar habe ich bei meinem Onkel in Berlin ein Wochenende gepennt, habe ihn besucht mit 14 und dann haben wir an dem einen Tag nämlich für sein Format Just People ein Video gedreht, das war so mein erster Kontakt mit dem Film und so und weil es irgendwie dann so Spaß gemacht hat, haben wir dann am nächsten Tag direkt dieses Video gedreht und geschnitten, was du kennst und da war ich dann auch zu sehen und deswegen.
Aber was war so die Faszination? War das einerseits, weil du so einen lustigen Onkel hast, der so schräge Sachen macht, oder was war die Faszination, die dich dann zum Filmschnitt oder auch selber zum Film getrieben hat?
Ich glaube, anfangs war es wirklich einfach so dieses, ey, ich habe jetzt hier Material, so, ich habe jetzt hier irgendwie Gigabyte über Gigabyte an irgendwelchen Clips und ich kann einfach mit so ein bisschen Zeit und Kreativität da jetzt relativ viel rausholen einfach. Also ich kann machen, was ich will, ich kann das schneiden, wie ich will, ich kann verschiedenste Geschichten erzählen mit eben genau diesem Material und das hat mich dann eben von schon diesem ersten Projekt, was ich mit meinem Onkel gemacht habe, irgendwie so begeistert und ich erinnere noch, ich saß da mit ihm an seinem Computer vor seinem Premiere Pro und wir haben uns das also durchgeklickt. Ich wusste noch nichts von irgendwelchen Funktionen und wie auch immer, aber einfach alleine dieses Hintereinanderhängen von Clips und dass es dann irgendwie am Ende mit der Musik eine gute Stimmung ergibt, hat mich irgendwie schon so begeistert und dann habe ich direkt wirklich 2 Wochen später angefangen, Urlaubsvideos, die mein Vater immer gefilmt hatte, aber nie geschnitten hatte, angefangen einfach zu schneiden bei meinem Vater auf dem Laptop und habe mich dann irgendwie so reingefuchst und so hat sich das entwickelt.
Ja, das Lustige ist, wenn man dann den Sprung nach heute macht, du hast uns die letzten 2 Jahre, also 2022, glaube ich, das erste Mal und genau. 2023 auf der Mickey Beisenherz-Tour begleitet und hast diese wunderbaren Reels, diese Social-Media-Filme gemacht. 4 Jahre später, du bist jetzt 18, den Schnitt zu sehen, wenn man sich da rein bewegt, dass man halt wirklich, und ich muss sagen, das sind für mich die besten Social-Media-Filme von Live-Geschichten, die ich auch mitbekommen habe, ist definitiv danke. Das Beste, was es da gibt draußen. Und diese Reise zu machen, zu sehen, einerseits dieses Hobby zu haben. Ich weiß, glaube ich, auch der erste bezahlte Job, den habe ich dir, glaube ich, auch gebracht.
Genau, das habe ich mir nicht, als du mir gestern angefragt hast, ist mir das direkt in den Kopf gekommen und meinte, das muss ich dir nicht erzählen. Denn eigentlich, bevor ich dich kannte, hat mein Onkel mich angeschrieben und war so, ey, ich habe hier einen Freund, der will ein Geburtstagsvideo für seinen Freund machen. Ich schaffe das nicht, kannst du es machen? Und dann habe ich deinen Kontakt gekriegt, du hast mich angeschrieben und meintest so, ja, hier, ich habe ein paar Videos, Handyvideos von Freunden, die sagen irgendwie alle Happy Birthday, kannst du es zusammenschneiden? Und da war ich, glaube ich, Mitte 14, 15, irgendwie so in dem Dreh und habe das dann gemacht, habe mich da auch richtig reingefuchst, habe da Stunden über Stunden gesessen, das alles irgendwie zusammengeschnibbelt und am Ende warst du so, ja, was willst du dafür haben? Und ich meine so, ich glaube, ja, ich will 20 Euro, passt so. Was, ich habe noch nie Geld dafür bekommen. Und dann erinnere ich noch wirklich, ich gucke, weil ich hatte noch kein Online-Banking, ich gehe irgendwann Wochen später zur Bank, hole so einen Kontoauszug und dann sehe ich da, dass du 80 Euro überwiesen hast mit dem Betreff für Gras und Kippen. Und das hat sich wirklich bei mir ins Hirn eingebrannt.
Das habe ich gemacht, das habe ich vergessen. Aber wirklich.
Doch, ich weiß nicht, ob es für Gras und Kippen war oder es war für Alk und Kippen, irgendwie sowas. Und ich habe diese 80 Euro gesehen und war so, Alter, krass, ich kann damit Geld verdienen. Ja, so. Und es war natürlich trotzdem, ich habe da irgendwie 20 Stunden dran geschnitten und es waren, wie auch immer, aber für mich damals war es wirklich der Hammer, weil ich habe Zeitung ausgetragen und da habe ich 80 Euro im Monat verdient und da habe ich eben dann in 4 Tagen 80 Euro verdient. Und
ja, das ist schon. Wir haben ja auch darüber gesprochen, schon vor 2 Jahren, als du dann das erste Mal auf Tour mit Micky gekommen bist, wo du natürlich Geld verdient hast und wir auch dich bezahlt haben. Du bist ja mit uns rumgereist. Ich war ja dein Erziehungsberechtigter. Da du hast natürlich nur tagsüber gearbeitet, weil unter 18 darf man ja. Also abends die Shows waren offiziell, liebes Jugendamt damals, war Freizeitvergnügen. Also genau, du wurdest ja für Begleitung der Tour quasi bezahlt.
Ich hätte nichts lieber in meiner Freizeit gemacht, als irgendwelchen Verrückten auf der Bühne zuzuhören.
Ja, auf jeden Fall. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, weil das ist natürlich... Dann, wenn man so ein Hobby plötzlich merkt, dass das, was man da kann, auch ja sein Job sein kann, haben wir ja damals darüber gesprochen, dass natürlich du warst irgendwie kurz vorm Abi und alle in deiner Klasse oder sowas, die haben im Supermarkt Regale eingeräumt und du bist halt mit auf Tour gekommen so und hast in der Zeit mehr verdient als die halt in mehreren Monaten.
Und es war ja nicht nur die Tour, sondern auch, was alles danach kam. Also davor habe ich ja auch schon jahrelang, wie gesagt, seitdem ich irgendwie 14 war, viel geschnitten. Das meiste war halt privat und wenn dann mal für Geld, war es immer so, ja, hier 100 Euro, hier 50 Euro da. Und dann habe ich ja die Tour mit dir und Micky gemacht und habe da Tobias Baukage kennengelernt von Studio Bummens. Und dann habe ich sozusagen das nächste halbe Jahr danach wirklich dann auch auf reguläre, wöchentliche Basis Instagram-Videos für Studio Bummens geschnitten.
Ja, da kam ja Fußball-MML
Genau, Fußball-MML kam dann danach auch noch dazu. Und da habe ich dann wirklich so gemerkt, in der Abi-Phase, wo meine Klassenkameraden und so teilweise dann wirklich hier noch probiert haben, im Café zu arbeiten und Restaurant und dies und das. Oder es auch einfach teilweise auch zeitlich nicht mehr geschafft haben. Und ich so gemerkt habe, ey krass, so ich kann... irgendwie Schule handeln, ich habe genauso viel Freizeit wie vorher, aber einfach anstatt ab und zu Hause alleine vorm Computer zu hängen und YouTube und Instagram zu gucken, schneide ich dann halt irgendwie Videos für Studio Bummens und werde bezahlt und habe dann so in der Abi-Phase gemeint, ey krass ey, das kann funktionieren so und das war wirklich echt eine coole Zeit auch so das letzte Jahr, weil ich sowohl Abi hatte, als auch dann irgendwie meine ersten größeren Jobs so und festes Einkommen. Und genau, das war echt ein guter Kickstarter, die Tour.
Ja, es sind ja auch relativ viele Leute dann auf sogar während der Shows auf dich zugekommen haben mich ja gefragt, dürfen wir den Ole denn auch mal ansprechen, ob der für uns Videos macht? Da sind ja auch ein paar Jobs bei rumgekommen. Das Spannende ist, dass natürlich, bevor die erste Tour losging, du warst ja nun noch nicht volljährig, da habe ich dann ja sogar noch mit deinem Vater telefoniert, weil der dachte, ja, genau. so du hast wahrscheinlich zu Hause erzählt, ich gehe auf Tour.
Ja.
Und er hatte wahrscheinlich so Rockstar-Leben bis nachts um 10, bis nachts um 10 vor allem, bis nachts um 3 in der Hotelbar mit Drogen im Kopf.
Ja, ich weiß noch, ich habe ihm das erzählt und ich so, ja, du kennst doch Loffi hier, der Freund von Christian, der kennt Micky Beisenherz, so ein Typ, der macht so Moderation und so. Und die haben gefragt, ob ich mit auf die Tour kommen will. Und da war er so, ja, okay, interessant, ja, wer ist da, was machst du da genau, wie lange geht das, wo bist du da, wo schlaft ihr da? Und er hat dann erst so verstanden, dass es ja irgendwie auch alles auch ein bisschen Hand und Fuß hat und das nicht jetzt so komplett chaotisch ist und wir da irgendwie in einem Van alle zu 5 auf dem Boden oder in irgendwelchen
nein, wie man sich das so
WGs schlafen.
Sondern, und wie war die, wenn man jetzt zurückgeht und die erste Tour, wenn du dich daran erinnerst, wie war das, als wir dann das erste Mal, ja, hatten wir nicht vorher schon Termine oder das erste Mal unterwegs waren?
Nee, ich glaube, das war wirklich auch das erste Mal, dass ich Micky getroffen habe bei der ersten Show in Köln.
Stimmt.
Ja, das war direkt mit Tommy Schmidt, wo auch, ich bin ein langer gemischtes Hack-Hörer, und dann direkt Micky getroffen, Tommy Schmidt getroffen, und das war so der erste Kontakt, und das habe ich auch dann so gemerkt, so ey, okay, während dem Film schon so, ey, irgendwie hier kann man coole Sachen machen, hab dann irgendwie noch mit deiner Drohne, wo du ja deine Drohne gerade neu hattest, rumprobiert. Und hab dann ja immer noch im Zug am nächsten Tag das direkt geschnitten, wurde dann gepostet. Und dann, als ich das Feedback bekommen hab und gemerkt habe, so ey krass, irgendwie das kommt gut an, war es echt auch wirklich super beflügelnd, weil ich meine so, ich hab da super Spaß. Ich, bei einer witzigen Show, so die ich auch inhaltlich irgendwie cool finde, stehe ich da rum, film ein bisschen.
Man kriegt Essen und Getränke.
Genau, genau. Du kriegst ein geiles Hotel bezahlt und hängst abends noch irgendwie in einer Bar rum mit irgendwelchen coolen Leuten so. Wo alle, wenn man das so erzählt, sag ich so, ey, was, du hast den und den getroffen? Also es ist schon eine krasse Erfahrung gewesen. Und genau, auch irgendwie ein ganz cooler Einblick so in, was eben so dieses Filmemacher-Leben irgendwie sein kann. So.
Ja, und andererseits natürlich auch die lustige Show, wo du dann plötzlich auch das erste Mal, also jetzt erinnere ich mich auch an Köln, an diesen Moment, weil da sind, die Bühne ist relativ groß, da waren auch relativ viele Menschen. Und plötzlich ist ja deine Aufgabe auch, mit auf die Bühne zu gehen und dabei auch zu filmen. Kannst du dich daran noch erinnern, wie das erste Mal war, wo du da mit auf diese Bühne gewandert bist?
Ja, schon so ein bisschen. Ich weiß noch, es ging dann halt los so, irgendwie du hast Micky anmoderiert und dann bin ich so hinter Micky auf die Bühne, um halt zu filmen, so wie er in das Publikum guckt. Und mir war es irgendwie total unangenehm. Ich habe mich da komplett fehl am Platz gefühlt. So. Und da ist so, ey, scheiße, jetzt gucken die mich alle an. So, was, wenn ich hier stolper und mich jetzt hier hinpacke. Und wurde dann aber auch super schnell, so habe ich gemerkt, so, ja, okay, irgendwie, es juckt dann doch irgendwie nicht, ob ich jetzt hier stehe oder nicht. So, ich bin jetzt hier nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit. Und das habe ich dann da irgendwie auch total wohl gefühlt. Und erinnere nur noch, dass dann nach der zweiten Show, nachdem Micky auch dann das erste Video gesehen hatte, ich weiß nicht, wo das war das München oder Hamburg oder so, hat er dann, während ich dann auf der Bühne stand, zwischendurch gesagt, oder du hattest es gesagt.
Ja, klar.
Du hattest es gesagt. Ja, übrigens hier danke an Ole, unseren Kameramann. Und ich stand da wirklich im Boden versunken, im Licht vor irgendwie 700 Leuten. Und war nur so, ah, oh, scheiße. Aber auch dann, als ich dann die Erfahrung auch mal gemacht hatte, wie es ist, das dann wirklich dann alle angucken. War es echt auch super, super witzig.
Das Interessante ist natürlich, jetzt hast du kennst ja die Shows relativ auswendig. Also so nach ein paar Shows weiß man auch ungefähr, was passiert. Nicht, dass jede Show gleich ist, aber es gibt ja so Elemente, die sich wiederholen.
Ja.
Wie witzig findest du Micky Beisenherz inzwischen?
Also ich muss sagen, auf der Bühne muss ich dann immer seltener lachen, so, weil man halt wirklich diese Story schon 7-mal gehört hat. Aber ich muss sagen, hinter der Bühne, was er da so erzählt, wo man auch dann wirklich so merkt, so okay, es ist dann auch wirklich irgendwie authentisch, weil er dann wirklich mit irgendwelchen Leuten irgendwelche Sachen erzählt und da immer noch, wie auf der Bühne, die ganze Zeit eine Anekdote nach der nächsten raushaut und irgendwelche Leute nachmacht und so.
Man muss sagen, dass die Shows sind natürlich alle unterschiedlich, aber wir haben halt feste Elemente und feste Stichworte, wo feste Stories kommen und die kennt man dann halt auch dreimal, aber es ist trotzdem immer spannend zu sehen, wie erzählt er sie heute Abend?
Genau,
welche
Abbiegung
nimmt er? Da muss ich auch wirklich den Hut vorziehen, jemand, der so spontan dann auch eine Geschichte nochmal anders erzählen kann, weil irgendwas anderes passiert ist oder eine andere Abbiegung nimmt, das macht ja auch unglaublich Spaß. Aber wie wurde das so von deinem Umfeld aufgenommen, als du da unterwegs warst?
Also erstmal, die erste Challenge war sozusagen, ja, weil als diese erste Tour stattfand, war das halt genau in den Herbstferien, beziehungsweise fast genau in den Herbstferien, weil die erste Köln schon nämlich vor den Herbstferien war.
Ja.
Und ich war, wie gesagt, im Abi, war in der Schule, war schulpflichtig und bin dann zu meinem Klassenlehrer hin und war so, ey, ja, ich habe hier diese Möglichkeit, da in Köln diese Show zu filmen, so, wäre das cool. Und an dem Tag, wo ich dann gefehlt hätte, war auch noch die Politikklausur, so, die auch abi-relevant war, und mein Lehrer hat das auch komplett supportet, war so, ey, mach das, geh da hin, schreib die Klausur nach, kein Problem. Und der war dann auch an der Hamburg-Show sogar, ist er auch noch zum Zuzug angekommen.
Liebe Grüße an Herrn
Farbig, genau, liebe Grüße. Und der, das war so das erste Mal, dass ich dachte, okay, irgendwie, das Leute finden das cool, dass ich das mache, dass ich so meinen Weg gehe. Und auch irgendwie auch im Freundeskreis, so natürlich hat jetzt keiner gesagt, so, ey, irgendwie strange, sondern alle eher so, ey, cool, so, du hast da Spaß und kannst Geld verdienen, so, was gibt's Besseres?
Wenn du jetzt so in dein Umfeld guckst und auch siehst, wie andere Leute mit Hobbys umgehen, weil das hat ja als Hobby oder Leidenschaft angefangen. Ne? Also du hast ja nie gedacht, Filme geschnitten hast, dass du damit mal Geld verdienen kannst. Du hast dir quasi diesen Beruf aus Versehen erschaffen.
Ja,
Ja, so, ja. Gibt's da irgendwie ein Geheimrezept für? Was würdest du im Nachhinein sagen oder jetzt, wenn du da natürlich mit ein bisschen Abstand drauf guckst, so 4 Jahre, wie man damit umgehen kann, ohne dass man, also du hast ja nicht Geld verdienen im Kopf gehabt, als du 14 warst.
Nee, gar nicht. Wie gesagt, so. Da habe ich mich über die 80 Euro von dir gefreut. Ja, also ich glaube, für jeden, der irgendwie jetzt so ein Hobby hat, der irgendwie in seiner Jugend ist, also ich bin ja immer noch in meiner Jugend, aber der irgendwie irgendwas anfängt und sagt so, ey, ich habe da Spaß dran, so sei es Musik produzieren oder Musik auflegen oder Fotos machen oder irgendwelche Sachen malen oder wie auch immer. Wirklich einfach, ist es Gold wert, einfach zu machen und vor allen Dingen vielleicht Leute zu suchen, die auch im selben Alter sind, die auch irgendwas machen. Es muss nicht das Gleiche sein, aber irgendwas anderes. Und ein so ein auch krasser Push-Faktor irgendwie, der mich auch irgendwie darin bestärkt hat, es weiterzumachen, war noch bevor ich mit dir angefangen habe zu arbeiten, während ich im Ausland war, habe ich ein paar Freunde getroffen. So, der eine hat gerappt und der andere hat Musik produziert. Und einer hatte so eine Clothing-Brand, also der hat Klamotten designt und verkauft. Also alles super los, gell? Der hat irgendwie 20 T-Shirts halt bedruckt und verkauft irgendwie über Instagram. Der andere hatte 2 Songs auf Spotify. Und der andere hat dann halt irgendwie so, hatte so eine Website und hat so Beats produziert. Und wir haben uns halt dann wirklich so gefunden zu viert und haben dann halt wirklich angefangen, ey, okay, der eine schreibt einen Song, der andere macht den Beat dafür, ich drehe das Musikvideo, in dem Musikvideo tragen die Klamotten von dem anderen und haben uns dann halt wirklich zu viert, so, das war während Corona, immer getroffen und da haben uns so gegenseitig gepusht, obwohl wir komplett verschiedene Sachen gemacht haben.
Du warst in Vietnam während der Corona-Zeit, also quasi bist du, ihr seid nach Vietnam gegangen und in dem Moment, wo du hingegangen bist, war Schule geschlossen.
Da ging dann Corona los und musst uns irgendwie anderweitig beschäftigen. Und das war wirklich Gold wert, weil da habe ich auch so gemerkt, ey, hier ist das irgendwie nicht so verbreitet, dass Leute machen halt Schule, Sport und das war es irgendwie so in dem Alter, irgendwie im Teenageralter. Aber da war es echt viel mehr, dass Leute auch einfach sagen so, ey, ich habe Bock, irgendwas zu machen, ich versuch's einfach so oder beschäftige mich damit. Und wie gesagt, wir haben uns dann irgendwie so zu viert gefunden und haben da wirklich dann ein paar Musikvideos gemacht. Und das hat mich dann wirklich komplett darin bestärkt zu sagen, ey, okay, geil, es bringt richtig Spaß, auch mit anderen Leuten zu arbeiten, anderen Kreativen. Und dann kam ich zurück und war halt wirklich in diesem Mindset, ey, okay, ich will jetzt Leute kennenlernen, ich will ein bisschen netzwerken, ich will das weitermachen. Und es hat dann ja auch funktioniert erstmal.
Werbung. Wer hier schon länger zuhört, der weiß, dass ich unter anderem viele Jahre mal als Unternehmensberater gearbeitet habe und auch schon des Öfteren als Startup-Gründer und Unternehmer mein Glück versucht habe. Und außerdem weiß ich aus der großen Podcast-Umfrage, dass hier überdurchschnittlich viele ManagerInnen und UnternehmerInnen sowie Selbstständige zuhören. Und in jedem Unternehmen, egal wie groß oder klein, gibt es immer wieder Herausforderungen, bei der man sich idealerweise die Hilfe von Experten dazu holt. Und glaubt mir, mein heutiger Podcast-Partner hat genau das, Experten. Denn diese Folge wird präsentiert von Things. Und hier kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen. Ich habe jahrelang mit den Gründern von Things auf verschiedenen Projekten zusammengearbeitet und die brennen wirklich für gute Lösungen. Die haben quasi die Digitalisierung im Blut und setzen die besten Lösungen in die Tat um. Und das nicht nur in der Strategie, sondern eben auch in der Praxis. Egal ob Startup, kleine, mittelständische oder große Unternehmen, es geht immer um passgenaue und nachhaltige Transformation und die Vorbereitung auf die Zukunft. Und das Schöne, und ich kenne ja wirklich die meisten da, bei Things arbeiten wirklich Menschen, die nicht nur wissen, was sie tun, sondern das auch lieben, was sie tun. Things unterstützt seine Kunden unter anderem in den Bereichen Programm- und Projektmanagement, Prozess- und Anforderungsmanagement und Enterprise Architecture sowie Markt- und Produkt- und Servicestrategie. Und dabei ist Things immer transparent, fair und ehrlich und auch das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. So, und wenn ihr jetzt sagt, genauso einen Partner habe ich gesucht oder ihr sagt, das klingt großartig, für so eine Firma möchte ich arbeiten, dann geht doch mal auf things.company oder schreibt direkt eine Mail an info@things.company. Das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Things wird geschrieben THINX, also things.company. We make things happen. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht's weiter. Werbung Ende. Hast du das Gefühl, dass das eventuell auch so ist, dass in dem Moment, wo du anfängst zu machen, du auch andere Macher findest?
Ich glaube, jetzt immer mehr so. Ich habe halt sehr früh angefangen mit irgendwie 14, 15, 16 so und da war es dann halt schon schwer irgendwie, weil im Freundeskreis so war dann irgendwie keiner, der so richtig auch Foto, Video gemacht hat oder irgendwas anderes.
Ist ja auch sehr früh, genau, total.
Deswegen. So. Und ich habe auch gar nicht gemerkt, dass es irgendwie cool wäre, mit anderen Leuten zusammen. Ich war halt einfach mal so, ich mache das jetzt halt selber so. Und habe ja auch viel einfach so eigene Projekte gemacht. Und jetzt merke ich langsam so irgendwie, man kommt halt dann in so Bubbles rein, wo halt immer mehr Leute sind, die auch irgendwie ihre eigenen Dinge machen. Und dann kann man sich halt connecten und irgendwas zusammen machen.
Wahrscheinlich ist das auch noch nicht so gelernt in unserer, hier in unserer deutschen Kultur, weil wahrscheinlich hättest du Gitarre angefangen mit 14 ja. und toll gespielt, dann hättest du ganz schnell gewusst, ah, wer macht noch Musik? So, ja, ja, ja. Da hättest 3-4 Leute auf deiner Schule gegeben, hätte dir eine
das
Band
stimmt,
gegründet.
Das stimmt,
so.
Das stimmt.
Ne, also das ist ja so der normale Weg, aber ja. da halt Ich mache Filme ja. mit 14, ist ja auch erstmal jetzt wahrscheinlich total normal, weil jeder möchte YouTuber oder Influencer werden oder sonst was. Ist das in deiner Generation auch noch so?
Ja, durchaus. Also, na, obwohl, also jetzt langsam, wo man jetzt mit der Schule durch ist und sich wirklich auf seine Zukunft fokussieren muss, glaube ich, fällt vielen auf. Ja, gut, das wird vielleicht auch nichts mit Fußballstar und Astronaut und Influencer, aber. Ist natürlich trotzdem präsent so.
Gerade und man merkt Influencer auch, dass
es
wahrscheinlich,
eben,
ne?
Ja, und man merkt natürlich auch irgendwie, dass es einfach geht. Ich glaube, es ist einfach ein ganz gutes Beispiel, weil oft ist es halt immer so dieses Gerede so, ja, man kann das irgendwie machen, aber dann wirklich am eigenen Leib zu erfahren, so, ey, okay, das geht, wenn man sich reinhängt. Und auch wenn ich dann zwischendurch mal irgendwie dann keine Videoaufträge hatte, so, wusste ich so, ey, okay, ich könnte mich jetzt aber reinhängen und dann hätte ich direkt wieder sofort ein paar. Und einfach so dieses, ist ein geiles Gefühl, so, ey, ich habe irgendwie einen Skill, der mir sowohl Spaß macht, als auch irgendwie Geld einbringen kann. Und
genau. Den du vor allen Dingen dein Leben lang begleitet,
ja,
mithaben kannst.
Das kann mir niemand
nehmen. Ist eine Sicherheit, ne? Also total. Wahrscheinlich auch eine Leichtigkeit, mit der du jetzt irgendwie dein Studium raussuchen kannst und sagen kannst, okay, ich mache jetzt das. Du hast dich für Wirtschaftsingenieur entschieden, ist das richtig?
Genau, also was das Studium betrifft, so habe ich jetzt überlegt, so irgendwie, weil, können wir auch noch gleich drüber reden, mit dieser ganzen KI-Geschichte, habe ich irgendwie das Gefühl so, dass wenn ich jetzt mich wirklich alles nur auf ein Pferd setze und sage jetzt, ich gehe all in ins Videobereich und ich mache halt nur mal, was heißt, also gefühlt ist es jetzt schon wieder analog, aber halt einfach mit einer Kamera filmen und dann manuell schneiden, dass es halt vielleicht in 20 Jahren nicht mehr der Go-To-Weg ist und das macht mir halt nur im Moment Spaß und deswegen war ich so, ey, okay, ich muss das jetzt nicht studieren, weil ich habe halt die technischen Skills so, ich muss jetzt nicht Film studieren oder was und auch wenn ich jetzt im Medienbereich was studiere, dann ist man halt irgendwie in dieser Bubble drin und dann kommst du nicht mehr raus und dann am Ende hast du dann keinen Bock mehr irgendwann, weil es sich eben so krass entwickelt.
Ja, es dreht sich sowieso so schnell. Dass
genau, halt genau. Und dann hatte ich jetzt einfach irgendwie, weil ich eben auch irgendwie technisch interessiert bin so und ich habe da noch nie was in dem Bereich gemacht so, aber dachte ich, ey, okay, why not, ausprobieren und jetzt ein bisschen in eine andere Richtung mit Wirtschaftsingenieur und mach aber trotzdem auf jeden Fall Video weiter nebenbei. Perfektes Nebeneinkommen als Minijob, einfach selbstständig Videos mal hier und da produzieren. Und ich meine, wenn das läuft, dann habe ich halt das Studium und mache trotzdem Filme.
Wer gucken möchte, wie die Videos aussehen und keine Ahnung hat, geht entweder bei Shot by Ole auf Instagram.
Genau.
Das verlinke ich auch in den Shownotes. Da gibt es einen Link zu. Ansonsten sind die Videos von der Tour natürlich auch bei Micky Beisenherz oder bei mir im Feed zu finden unter den Reels auf Instagram. Die sind auch alle zusammen auch irgendwie über 100.000 Mal gesehen worden. Ne?
Das ich ist glaube so, sogar weitaus
ja,
weit
ja.
mehr.
Insgesamt, also ja. von der ersten Tour waren wir glaube ich bei 300.000 oder sowas. Und
ja, also, ich glaube insgesamt über alle Kanäle hinweg ist ja. das schon so 700.000, 800.000.
Ja, ja, es ist schon, ja. ist schon Wahnsinn. Ne? Schon also cool. Und den Teil, wo du sagst, okay, die Zukunft ist nicht abzusehen, auch wie das mit dem Film aussieht, da arbeitest du dich ja jetzt auch gerade rein. Ne? Also
ja, genau.
Das, was ich jetzt seit einem halben Jahr predige, jetzt warst du endlich mal da. Wir haben uns das mal ja. zusammen angeguckt, was kann man da alles machen. Welche Berührung hattet ihr denn während der Schule schon mit der KI?
Ehrlich gesagt, also ich war ja in der 12., also kurz vorm Abi, als so ChatGPT, das war ja so der Startschuss für die ganze KI-Industrie. So, also für jedermann. Und als es dann rauskam, es war ja, glaube ich, November 22 oder so, da hatte ich halt noch ein halbes Jahr Schule vom Abi. Und dann hat man das so gehört, so hier und da wurde darüber erzählt. Hier hat dann mal jemand was damit gemacht. Und das hat funktioniert. Und ich habe mich dann auch wirklich als einer so der Ersten mit irgendwie angemeldet und das mal so ausprobiert. Und habe dann mal ab und zu so einfach so eine Englisch-Hausaufgabe reingehackt, mir dann so einen Text schreiben lassen, habe das einfach dann in Google Docs überkopiert und dann halt abgegeben als Hausaufgabe. Und das war ganz witzig, weil dann wurden langsam so mit den Wochen, haben dann immer mehr Schüler es so benutzt oder viele wussten auch davon, wollten es dann aber nicht benutzen so, weil halt ist ja irgendwie Schummeln und so. Und da war eine ganz witzige Situation, nämlich es gab eine Englischlehrerin bei uns, meine Englischlehrerin, die hat dann angefangen, das war so Mitte Dezember oder so, kam die so zu uns und war so, ey, ich habe gehört, es gibt dieser ChatGPT, ich weiß nicht, wer hat davon gehört. Und da haben sich so drei gemeldet, obwohl natürlich alle davon gehört haben. Und ja, da kann man das so eingeben und so. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir machen das so, jede Hausaufgabe dürfen zwei Leute aus der Klasse mit ChatGPT machen.
Was?
Und dann vergleichen wir das und gucken, was
okay,
besser ist.
Das,
so.
Ja, ja, ja.
Und dann war sie immer so, okay, heute lesen mal vier Leute ihre Hausaufgabe vor und die besten zwei...
Aber die hatten schon alle das für ChatGPT.
Und die besten zwei dürfen das nächste dann mit ChatGPT machen. Ja. Und ich habe dann halt meine vorgelesen. Sie war so, ah ja, okay, cool, so. Dann nächste Hausaufgabe machst du dann mit ChatGPT. Okay, dann vergleichen wir das mal. Hat sich das dann so aufgeschrieben. Aber die Hausaufgabe, die ich vorgelesen hatte, die war schon von ChatGPT gemacht.
Ja, klar, natürlich.
Da waren wir so einen Schritt voraus. Aber ich habe jetzt auch gehört von Leuten, die jetzt in der Stufe unter mir sind, die jetzt Abi machen, dass da teilweise auch so komplette Projekte, die wir eben noch gemacht haben in der 11. Klasse, an irgendwie so Projektarbeiten, wo du halt dann am Ende ein 5-Seiten-Dokument hast als Outcome, wurde jetzt auch von manchen Lehrern einfach gesagt, so, ey, es hat keinen Sinn, so, weil die Hälfte der Klasse macht das sowieso mit ChatGPT und dann spare ich mir das Korrigieren, so, weil was soll sich der Lehrer 3 Stunden hinsetzen und einen Text lesen, den der Schüler gar nicht selbst geschrieben hat, so.
Ja, aber man weiß halt nicht wirklich, was das Beste ist, ne?
Genau, und das ist halt auch das Ding, weil ich hab das gehört und war auch so, ja, okay, ist das jetzt der richtige Weg, das irgendwie gar nicht mehr machen zu lassen? Weil, ich meine, ein paar hätten es vielleicht immer noch selber gemacht, so, jetzt lernen die gar nichts mehr. Ich weiß es nicht, so. Ich bin halt irgendwie, ich bin ganz happy, dass ich natürlich diese Schullaufbahn gegangen bin, ohne die Option. Und auch jetzt vor allem in der 10., 11., 12. Klasse irgendwie auch viel selber geschrieben habe und da habe ich auch echt viel für mich selbst mitgenommen. Aber ich glaube, letztendlich ist es auch irgendwie, liegt es an den Schülern halt selber zu verstehen, ey, okay, das ist zwar cool, so nice to have, aber ab und zu soll man sich vielleicht auch dann doch selber hinsetzen und nochmal ein bisschen schreiben lernen und ein bisschen denken.
Ich glaube eher, dass die Aufgabe der Schule und der Lehrer sein muss, den richtigen Umgang damit zu finden. Also auch zu erklären, wie es halt funktioniert. Man kann sich an ChatGPT setzen und sagen, schreib mir ein Gedicht. Und das reimt sich komischerweise gar nicht. Oder man kann halt einfach vorher mal fragen, liebes ChatGPT, was brauchst du denn, um ein gutes Gedicht zu schreiben?
Ja, ja, ja.
Und halt diesen Umgang damit, so kleine, also Workshops eher zu machen, wie man an sein Wissen kommt oder wie man an Arbeit kommt. Und ich glaube, das ist auch das, was im visuellen Bereich genau das Richtige ist.
Ja.
Du kannst dich zwar hinsetzen und das mit Dolly oder mit Journey kannst du mal ein tolles Bild machen, aber wie du konstant wirklich gute Bilder hinkriegst, wie du das umsetzen kannst, was du sehen willst, das muss dir am Anfang jemand erklären und am Ende musst du dann halt üben, üben, üben. So wie beim Filmemachen auch.
Voll.
So, du hast jetzt ein paar Tage Midjourney hinter dir.
Genau, genau. Ich war letzte Woche, nachdem du mich ja zugetextet hast über die ganze Tour im Oktober.
Entschuldigung bitte, ich habe dich angehalten, dass es auf deine Arbeit Einfluss haben wird.
Ja, ja, ja. So. Das ist ja auch ohne Frage, das habe ich auch nie geleugnet. So immer so, ja, hier fang das mal an und so. Und ich so, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Und habe mich jetzt endlich mal aufgerafft, bin hier zu dir hergekommen und du hast mir so einen Workshop gegeben, was ich jetzt hier mir runterladen soll und was man irgendwie wo machen kann. Habe mich da jetzt übers Wochenende echt da irgendwie auch ein bisschen mit befasst. Und es ist echt irgendwie ganz geil so. Also natürlich, man merkt so, okay, da kommt jetzt noch nicht genau das raus, was ich jetzt raushaben wollte vielleicht oder was ich mir vorgestellt habe. Aber allein das zu sehen, was geht und was möglich ist und wenn man sich dann so in ein paar verschiedenen Bereichen mal irgendwie hier ein paar Nahaufnahmen von irgendwas und was es da gut kann und was vielleicht nicht so gut läuft und so, ist schon eine richtig, richtig krasse Sache. Und ich glaube, ich habe das Gefühl so, auch es kommt jetzt gar nicht unbedingt für mich auch darauf an, das jetzt schon perfekt zu beherrschen, sondern einfach mal das gesehen zu haben, um mich dann konstant anpassen zu können, weißt du? Und dann sozusagen wirklich so, ey, ich habe da jetzt ein paar Stunden mit verbracht, so, ich kenne die Basics und kann mich dann eben, falls ich es mal brauche für ein Video oder was, bin ich sofort drin.
Hast du das Gefühl, dass es die, viele sagen ja, dass es die Kreativität einschränkt oder dass es sie eher beflügelt?
Also, ich glaube jetzt am Anfang, als ich das erste Mal benutzt habe, bin ich noch mit so einem super kreativen Ansatz rangegangen, also bei den ersten paar Malen irgendwie so mit so einem super kreativen Ansatz rangegangen, hatte so eine Vision im Kopf, so ey, ich könnte jetzt so ein Bild machen, das könnte jetzt so aussehen irgendwie. Und dann gibst du das ein und dann kommt was ganz anderes raus und denkst so, ah geil, scheiße. Und dann habe ich so bei mir selber gemerkt, dass ich dann danach dann irgendwie immer kürzere des Prompts eingegeben habe und immer so, ja okay, und dann so ein bisschen deillusioniert war, weil die Bilder sehen krass aus, keine Frage, aber es war dann vielleicht nicht genau das, was man wollte. Und ich glaube, Ja, da ist es einfach wirklich nur so, dass man halt...
Du musst dich halt rantasten.
Genau,
ne?
Genau, also dass man sich rantastet und das versteht.
Genau, wenn du sagst, ich möchte jetzt ein Pferd auf einer Wiese, was von einem Wald ist, wo ein Haus ist und sonst was, dann wirst du das nicht in deinem ersten Prompt eingeben. Fang mit dem Haus, mit dem Pferd auf der Wiese an und dann kannst du immer weiter einen Prompt erweitern. Genau. Aber
und ich glaube, in der Hinsicht, also wenn man es dann versteht, dann kann es durchaus super... unterstützend sein für jegliche Art von kreativen Projekten. So, ich meine, du bist ja das beste Beispiel, dass du es jetzt hier für Cover benutzt und für Instagram-Posts und alles.
Ja, bei mir ist es halt eher so, dass ich durch die Möglichkeiten Ideen nicht wegwerfe, sondern also wenn ich eine Idee habe, dann sage ich, ja, so könnte ich sie umsetzen. Und vorher hätte ich die Idee gehabt, was weiß ich, den GTA-Trailer auf Sylt. Tolle Idee, hätte ich mit Freunden drüber gesprochen, müsste man mal machen. So, dann hätte es die Möglichkeit gegeben, komm, wir rufen Ole an und fahren nach Sylt. Ja, ja, dann hätten wir...
Hätte ich ja gesagt.
Ja, genau, aber dann hätten wir auch hier den Bus voll machen müssen mit Kostümen und Menschen. Ja. Also jetzt mal wirklich, überleg mal, was dieser GTA-Trailer... Wir hätten das alles machen können, auch mit CGI, brennende Autos und so.
Aber man hätte mit diesem Bus perfekt über so eine Düne springen können und dann dahinter so eine Explosion.
Das hätte man ja alles in CGI oder sonst was machen müssen, aber da hätten wir ein Jahr dran gearbeitet und hätten wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und es wäre einfach, wenn man da drüber nachdenkt, hätte ich sofort gesagt, okay, lass es uns bleiben lassen. Aber so kann ich es einfach umsetzen. Ne?
Das stimmt natürlich. Und ich glaube, es ist auch perfekt einfach so zur Ideenfindung, um zu sehen so, ey, was funktioniert. Und ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass wenn ich jetzt mich da irgendwie noch weiter reinarbeite, man sich dann auch irgendwie so, keine Ahnung, dass ich einfach so Storyboard-mäßig, dann generierst du dir ein paar Bilder so und kriegst dann so eine Idee, okay, so könnte eine Story funktionieren. Und sag mal hingestellt, ob du dann den Film dann am Ende mit KI oder in echt machst, ist es, glaube ich, ein krasses Hilfsmittel so. Ich muss aber sagen, dass ich irgendwie gefühlt noch weiter davon entfernt bin, wirklich zu sagen, ich arbeite full on nur mit KI und mache dann KI-Film. Weil auch man sieht ja jetzt diese Trailer oder diese Sample-Videos von irgendwelchen Video-KIs, die dann ganze Clips generieren. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich schon so, ja, okay, es ist krass technisch, also finde ich beeindruckend. Aber da denke ich so, ja, okay, dann, was ist da dann noch der Witz dann so?
Naja, das wird eine Mischform am Ende des Tages werden. Immer aus dem Realen und der KI am Ende des Tages muss man es ja dann doch noch schneiden und eine Idee haben und eine Geschichte erzählen. Die nächsten Termine für die Mickey Beisenherz-Tour stehen noch nicht fest, wir suchen die gerade. Das kann sein, dass du schon mitten im Studium bist oder beziehungsweise gerade mit angefangen hast mit deinem Studium. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob wir dich auf der nächsten Tour als Begleitung dabei haben oder
leider nicht, aber ich bin auf jeden Fall, wenn es mal passt, auch für, wenn es nicht für die ganze Tour ist.
Nein, aber die Termine stehen ja noch nicht fest. Ja.
Also aber auf jeden Fall, sag Bescheid. Es
wird wahrscheinlich Oktober, November sein und da gucken wir mal.
Vielleicht passt der eine oder andere Termin rein.
Genau, vielleicht bist du in der Nähe. Wir schauen mal. Wenn ihr wissen wollt, habe ich schon gesagt, was Ole für Videos macht, geht auf Instagram. Folgt dem Mann auch gerne. Da kommen immer wieder schöne Videos.
Bei Videoanfragen auch gerne direkt DM schreiben.
Ja, oder über mich. Ich nehme 15%, ist ja klar. Also dementsprechend. Komm bitte gerne wieder, wenn du hier in einem Jahr, sprechen wir gerne weiter. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, wenn irgendwas passiert ist. Wir geben mal ein Update, was im Studium ist. Vielleicht in einem Jahr sagst du, mein Gott, ich bin doch voll on KI gegangen.
Ja, genau.
Und da geht's jetzt weiter.
Ich kann es einfach noch nicht einschätzen, aber vielen Dank. Ja.
Ole, vielen Dank, dass du bei mir warst.
Danke dir für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja, und wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann fahrt recht vorsichtig, fahrt nicht über die Düne in Sylt, um irgendwie eine Explosion zu haben, falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört und völlig unzufrieden seid mit eurem Job, dann überlegt doch mal, was eure Leidenschaft als Hobby war und ob das nicht euer Beruf werden kann. Und
ladet euch Midjourney runter und probiert einfach mal ein paar Prompts aus.
Ja, sollen nicht alle machen. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden, und das wusstest du gar nicht, kommen jetzt gleich deine letzten Worte, aber die wird die KI sprechen mit deiner Stimme.
Oha, oha, da muss ich jetzt ja aufpassen, was ich sage. Gute Nacht an alle, die zuhören, auch von mir. Tschüss.
Und zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber ich habe noch einen neuen Podcast, der heißt Richard, wo erreiche ich dich? Den mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann und da fassen wir jede Woche die aktuelle Folge von dem Podcast Lanz und Precht zusammen. Also für alle, die Lanz und Precht schon mal gehört haben und nochmal eine Zusammenfassung oder vielleicht eine Einordnung haben wollen oder für alle, die Zeit vielleicht nicht haben, eine Stunde zuzuhören. Wir fassen das in 10 Minuten zusammen und das Ganze heißt: Richard, wo erreiche ich dich?
Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions.
Lecker!